Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Opfer des Alten Testaments und ihre Bedeutung im Licht des Neuen Testaments. Teil 2.
Wenn die Nationen aus aller Welt kommen, um den König, den Herrn Jesus in Jerusalem anzubeten, dann werden sie wissen, da im Vorhof, da auf diesem Felsen, da ist das eine Opfer stattgefunden, das all die Vorbilder im Alten Testament in sich erfüllt hatte. Wunderbar, nicht wahr? Das also, was diesen Ort anbetrifft. Und man muss also festhalten, ich kann mit 1. Mose 22 nicht so beweisen, das ist Golgatha, sondern umgekehrt. Aufgrund von 1. Mose 22 kann man zeigen, man wusste alttestamentlich, der Messias wird sterben auf einem Nachbarhügel des Tempelberges. Und jetzt, wenn wir die Erfüllung anschauen, müssen wir sagen, natürlich, Golgatha ist genau ein Nachbarhügel von dem Tempelberg. So hat sich dieses Wort wunderbar, perfekt erfüllt. Isaak konnte nicht sterben für uns, weil er ein Sünder war. Und darum wurde ein Witter geopfert, Vers 13, als Brandopfer an seines Sohnes statt. Da sehen wir aber den Gedanken der Stellvertretung. Ein Opfer anstelle des Sünders. Das wird hier hinzugefügt. Ich habe heute Morgen erklärt, in der fortschreitenden Offenbarung des Alten Testaments werden immer in Verbindung mit den Opfern neue Elemente hinzugefügt, die immer klar hindeuten. Und so jedes Opfer ist quasi wie ein flammender Finger, der hinweist auf das Opfer von Golgatha. Jetzt gehen wir weiter zu 1. Mose 26, Vers 25. Das ist die Geschichte von Isaak. Gott bestätigte auch Isaak gegenüber, über seine Linie wird der Erlöser kommen. Und wir sehen in Vers 25, und er baute daselbst in Beersheba einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug daselbst sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben daselbst einen Brunnen. Also auch Isaak nimmt diese Verheißung des Abrahamsbundes auf und mit dem Altar bestätigt er nochmals, all dieser Segen ist nur möglich aufgrund des kommenden Opfers des Messias. Und schön ist, dort ist sein Zelt. Beim Altar. Das haben wir jetzt so bei den alten anderen Altären noch nicht so gelesen, nicht wahr? Aber was drückt das aus? Da war er zu Hause. Ja? Und das drückt doch diesen Gedanken aus, da wo es geht um das Opfer des Herrn Jesus, da ist doch der Gläubige, das macht es aus, da ist er zu Hause. Das ist seine Welt. Das ist die Welt der Erlösten. Da ist er zu Hause. Da, wo Gott eben mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und dort hat Isaak einen Brunnen mit erfrischendem Wasser. Das Wasser in der Bibel ist immer wieder ein Bild des Wortes Gottes, das uns eben erfrischt. Und da sehen wir Anbetung, dem Altar und eben das erfrischende Wort Gottes, das wir durch die Verkündigung brauchen, so zusammen. Dann gehen wir zu 1. Mose 28, 18. Das ist die Geschichte von Jakob. Gott hatte auch versprochen, diese Linie des Segens auf den Erlöser hin wird über Jakob gehen und nicht über Isaak, nicht über Esau. So wie er zu Isaak in Bezug auf Isaak erklärt hatte, die Linie geht über Isaak und nicht über Ismael. Ismael wird auch gesegnet, aber die Linie geht über Isaak. Und jetzt hier die Geschichte von Jakob. Aber Jakob meinte, ja, Gott hat versprochen, dass ich diesen Segen bekomme. Aber da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachhelfen. Das reicht nicht, wenn ich das einfach so nach Gottes Fügung gehen lasse. Sonst geht das schief. Und da hat er seinen Vater brutal betrogen. Und das war furchtbar. Seine Mutter hat ihm die Anweisung gegeben, den Vater zu betrügen. Er hat das gemacht. Und darum musste er dann auch Hals über Kopf ins Ausland fliehen. Und hat wirklich traurige Umwege erlebt. Das hätte er alles nicht erleben müssen. Das war wegen seines Unglaubens, weil er die Sache selber machen wollte. Dabei hat Gott versprochen, so soll es gehen. Und da war er auf der Flucht und ich lese 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an einen Ort und übernachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn zu seinen Häupten. Und er legte sich nieder an selbigem Ort und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sehen wir, da wird alles in Bezug auf den Messias nochmals wiederholt gegenüber Jakob. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und Jakob erwachte von seinem Schlaf und sprach, fürwahr, der Herr ist an diesem Orte. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und er stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab selbigem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das war in Bethel, im sogenannten besetzten Westjordanland. Da, wo Vater Abraham, also Großvater Abraham, schon einen Altar hatte, wie wir gesehen haben. Und da träumt er, also noch im verheißenen Land, und Gott sagt, dieses Land gehört dir. Im besetzten Westjordanland wieder. Das ist einfach frappant, nicht wahr? Und am Morgen erwacht er und er sagt, das ist Gottes Haus. Gott ist hier. Also Gottes Haus, das ist der Ort, wo Gott sich auf besondere Weise offenbart und zu uns spricht. Aber schrecklich, Jakob sagt, wie schrecklich ist dieser Ort. Das muss gewiss Gottes Haus sein. Ja, so ist es. Wenn unser Leben nicht in Ordnung ist und Sünde, ungeordnete Beziehungen in der Familie da sind, dann ist das Haus Gottes, da wo die Gläubigen zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, heute als der geistliche Tempel Gottes, ein furchtbarer Ort. Da fühlt man sich nicht zu Hause. Aber im Haus Gottes, da ist Gott zu Hause. Und er möchte, dass wir Hausgenossen sind, nach Epheser 2, Vers 20. Und da auch zu Hause sind. Nicht in dem Sinn, dass wir uns zuerst mal überlegen müssen, wie kann die Gemeinde wirklich so ein Wohlfühlort sein für alle? Nein, es geht darum, wie kann es sein, dass Gott wirklich da zu Hause ist? Dass Gott sich wohlfühlt. Aber natürlich sollen wir dann auch überlegen, wie kann es sein, dass die Gläubigen hier zu Hause sind und dass sie nicht sagen, wie schrecklich ist dieser Ort? Das muss Gottes Haus sein. Nein, sondern dass wir unser Leben ordnen und auch die Beziehungen untereinander ordnen. Und dann ist das Haus Gottes ein wunderbarer Ort. Dann fühlt man sich wohl. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und dann stellt Jakob diesen Stein, auf dem er geschlafen hat, auf als Denkmal und macht hier ein Trankopfer. Das ist ein ganz neuer Begriff. Das Trankopfer. Er nimmt Öl und gießt das über diesen Stein. Und da müssen wir wissen, an manchen Stellen im Alten und Neuen Testament wird der Messias Stein genannt. Nicht wahr? Der Stein des Anstoßes, Jesaja 8, Vers 14, oder in Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Ich gebe die Stelle an, das ist Psalm 118, Vers 22. Also, ganz wunderbar, der Stein ist ein Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und er gießt Öl darüber aus. Und Öl ist ja das Bild immer wieder vom Heiligen Geist. Und so spricht das eben von dem Messias. Messias heißt ja der Gesalbte. Gesalbt mit Öl. Und denken wir an Jesaja 11, Vers 2, wo die sieben Namen des Heiligen Geistes erwähnt werden, die auf dem und von diesem Geist in seiner siebenfachen Fülle, der auf dem Messias ruhen wird. Da in Bethel. Dann gehen wir aber weiter. 1. Mose 31, 54. In der Zwischenzeit hat Jakob schlimme Erfahrungen gemacht bei seinem Onkel Laban. Der hat ihn so grausam betrogen und er lernte Jakob, was es ist, wenn man betrogen wird. Das, was er seinem Vater angetan hat, erlebt er noch schrecklicher. Ich meine, heute würde man sagen, Jakob hätte man sofort psychiatrisch behandeln müssen. Ich war, der heiratet und dann heißt es, und am Morgen, siehe, da war es Lea. Er hat ja Rahel geheiratet. Also das spinnt man nachher, nicht wahr? Aber der musste weiterleben. So war das früher, nicht wahr? Da hat den Menschen schwere Nöte und die mussten weiterarbeiten. Und der musste weiterleben. Und der Herr hat so mit ihm gesprochen und diesen Jakob geführt, dass er eine Lektion um die andere lernte. Und es kam der Tag, der er dann zurückkehren wollte. Gott hat ihm versprochen, er werde ihn wieder zurückbringen ins Land. Und da bei dieser Szene, wo er dann mit Laban noch eine Schlussabmachung gemacht hatte und sich dann endgültig verabschiedet hatte, da hat er einen Stein aufgestellt wieder. Das ist der zweite Stein im Leben Jakobs. 1. Mose 31, Vers 45. Und nachher lesen wir in diesem Zusammenhang, das war auf dem Gebirge Gilead, gerade jenseits des Jordans, Vers 54. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Gebirge und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Gebirge. Das ist nun ganz neu. Ein Opfer, ein Schlachtopfer, aber davon wird gegessen. Das bringt uns dann eben zum Thema vom Friedensopfer. Unter sechstens zwei. Das Friedensopfer ist ein Opfer, von dem der Opfernde auch essen darf. Nicht wahr? Das Brandopfer, das wird immer ganz für Gott verbrannt. Niemand darf da einen Anteil nehmen. Und das drückt aus, das Opfer des Herrn Jesus zur Ehre Gottes ist so wunderbar, das versteht kein Mensch. Das versteht nur der Vater. Wir können dieses Opfer in der Anbetung Gott bringen, aber wir müssen sagen, es übersteigt uns. Wir essen nicht davon. Aber das Friedensopfer, das ist anders. Das Friedensopfer, da wird ein Teil für Gott verbrannt und ein Teil wird gegessen. Und man lädt andere ein und isst die Essen auch. Und so haben Menschen Gemeinschaft mit Gott. Denn Gott, für Gott ist ein Teil des Opfers. Sie essen von dem Opfer und sie haben auch untereinander Gemeinschaft, denn alle freuen sich am selben Opfer. Das ist Gemeinschaft. So wie 1. Johannes 1, Vers sagt, ich schreibe euch dieses, auf dass auch ihr Gemeinschaft mit uns habet. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Ich habe zitiert aus 1. Johannes 1, 3 und 4. Und da sehen wir das Schlachtopfer und er lud seine Brüder ein zu essen. Hier sehen wir den Mensch, der Gemeinschaft hat mit Gott auf der Grundlage des Opfers. Und Menschen, die untereinander Gemeinschaft haben auf der Grundlage des Opfers. Und noch ein kleiner Tipp. Hier steht Schlachtopfer. Das haben wir bisher jetzt noch nicht gehabt, dieses Wort. Sewach, das Schlachtopfer. Und natürlich im Prinzip ist ja jedes Opfer ein Schlachtopfer. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, meistens ist Schlachtopfer das Friedensopfer. Das ist speziell, nicht immer, aber meistens ist das der Fachausdruck für das Friedensopfer, wo der Mensch auch etwas essen darf davon. Dann gehen wir weiter zu 1. Mose 33. Vers 20, also Jakob kehrt jetzt zurück über den Jordan ins Land Israel und dann lesen wir in Vers 20, nachdem er nach Sichem gekommen war und er richtete daselbst einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Jetzt kommt er an den gleichen Ort Sichem, wo Gott den Bund mit Abraham, Großvater Abraham, geschlossen hatte. Und er baut dort auch einen Altar, wie sein Großvater. Und er sagt, Gott ist der Gott Israels. Das ist ja jetzt sein neuer Name. In der Zwischenzeit hatte Gott Jakob den Namen Israel gegeben. Und er akzeptiert also das, was Gott Abraham verheißen hat, das gilt jetzt auch mir. Denn Gott hat es mir auch zugesprochen. Und er ist sich klar, alles auf der Grundlage des Opfers. Darum hier wieder ein Altar. Und dann, Kapitel 35, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und ziehe hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Jetzt sagt Gott dem Jakob, er soll nach Bethel gehen. Zum Haus Gottes, ja? Aber das ist ja der Ort, wo Jakob sagen musste, wie schrecklich ist dieser Ort. Und jetzt sagt Gott, nachdem er Jakob so durch Umwege und durch Leiden und Schmerzen erzogen hat, sagt er, geh jetzt wieder nach Bethel und fühl dich dort zu Hause. Wohne da selbst. Und Gott sagt, mach dort jetzt einen Altar. Das heißt, einen Ort, wo ein blutiges Opfer stattfindet. Denn das Öltrankopfer, das war unblutig. Aber wenn der Messias einfach gekommen wäre, der Herr Jesus, einfach als Messias, wir wären alle in die Hölle gekommen. Er musste sterben. Und darum, geh nach Bethel, mach einen Altar, der eben von dem Opfer des kommenden Messias spricht. Und dann ist so schön, wie Jakob aufräumt. In Vers 4, Nein, Vers 2 in der Mitte. Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus, zur ganzen Familie, und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider, und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel ziehen, hinaufziehen. Und ich werde dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Das waren so abergläubische Amulette. Alles wird abgegeben, ja? Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die zu Sichem ist. Und sie brachen auf. Und dann Vers 7, und er baute daselbst einen Altar und nannte den Ort El-Bethel, Gott des Hauses Gottes. Denn Gott hatte ihm sich daselbst geoffenbart. Und dann stellt er nochmals einen Stein auf, das ist Stein Nummer 3 in Vers 14, und übergießt ihn wieder mit Öl. Also wieder ein Hinweis auf den Messias, aber eben es geht um den Messias, der sterben musste. Und darum auch der Altar. Aber sehen wir, was er gemacht hat, damit er sich in Bethel wohlfühlen konnte. Der hat Ordnung gemacht und hat auch die Familie aufgerufen. Jetzt raus mit dem Götzendienst, der da versteckt noch vorhanden ist. Hier geht es jetzt eben darum, weg mit all diesem Gehänge, das sogar eine okkulte Beziehung hat. Ja, heute wären das Sternzeichen um den Hals oder das Fatima-Auge, um das böse Auge abzuwenden. Das ist alles Aberglaube, alles Okkultismus. Und solches Zeug muss man wegschmeißen. Und so hat er aufgeräumt in der Familie. Dann konnten sie nach Bethel gehen. Und dann hat das Opfer dort eine ganz neue Bedeutung gehabt. Und dann konnte Jakob sich da ganz anders fühlen als damals, als er sagte, wie schrecklich ist dieser Ort. Das muss das Haus Gottes sein. Und dann kommen wir noch zu 1. Mose 46. Das ist auf dem Blatt verloren gegangen. Das Korrekturprogramm hat das nicht automatisch eingefügt. Könnte man ja noch erfinden, so ein Korrekturprogramm, ja, das auch noch die richtige Bibelstelle einfügt. Es ist 1. Mose 46, 1. In der Zwischenzeit hatte Josef in Ägypten sich bereits seinen 10 Brüdern, die ihn so gehasst hatten, mitgeteilt. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. 45 Vers 1, er konnte sich nicht mehr bezwingen. Und diese rührende Szene, herzbewegende Szene, ich bin euer Bruder Josef. Und die Brüder verbeugen sich vor ihrem Bruder und sie umarmen sich. So bewegend, da kamen auch Beziehungen in der Familie wieder in Ordnung. Und dann sagt Josef, holt meinen Vater Jakob aus Kanaan, er soll auch nach Ägypten runterkommen. Es war ja die Zeit dieser schweren Hungersnot. Und jetzt, Vater Jakob sagt sich in Kapitel 45, Vers 28, und Israel sprach, genug. Josef, mein Sohn, lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Ja, also, was der alles erlebt hat, da konnte er nur noch sagen, es ist genug. Ja? Und jetzt dieser neue Ausblick. Mein Sohn Josef lebt. Jetzt gehe ich nach Ägypten. Oh, jetzt gehe ich nach Ägypten. Großvater Abraham hat das auch schon mal gedacht. Das war doch eine Hungersnot, nachdem er den Altar gebaut hat in Sichem, 1. Mose 12, und dann zwischen Ai und Bethel, dann kam die Hungersnot. Und dann ging Abraham nach Ägypten hinab, hat seine Frau angewiesen, wie sie lügen soll, dass die Leute meinen, sie sei nicht seine Frau. Und das gab eine Katastrophe. Schande kam über das Zeugnis Gottes. Der Pharao sagt ihm, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Der wollte sie ja zur Frau nehmen, weil sie so schön aussah. Und also ein Drama. Das war ein falscher Weg von Abraham, da nach Ägypten hinunterzugehen. Da ging er dann wieder zurück, wieder nach Bethel und Ai zum Altar. Kapitel 13. Und jetzt Jakob sagt sich, oh, ich gehe nach Ägypten. Nach Ägypten? Das war ja schon der falsche Weg von meinem Großvater, nicht wahr? Und jetzt kommt Kapitel 46, Vers 1. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und er kam nach Beersheba. Das ist so die Grenzstadt am Nordende der Negev-Wüste. Und von dort aus geht's dann Negev, Sinai und dann nach Ägypten. Er kam nach Beersheba und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte, Jakob, Jakob. Zweimal. Wenn Gott den Namen zweimal nennt, ist es immer ganz besonders. Wie später, Mose, Mose. Samuel, Samuel. Martha, Martha. Saul, Saul. Hier, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich da selbst machen. Ist das nicht schön? Jakob zögerte in Beersheba. Darf ich nach Ägypten hinabgehen? Es ist genug. Aber jetzt möchte ich meinen Sohn Josef sehen, aber der ist in Ägypten. Er war sich nicht sicher. Und er opfert da in Beersheba im Bewusstsein, alles, was Gott versprochen hat, es geht nur aufgrund der Gnade durch das Opfer. Und dann erscheint Gott im Traum und sagt, geh nach Ägypten. In diesem Fall ist es nicht falsch. Ja? Abraham hat einen falschen Weg, ist einen falschen Weg gegangen, weil Gott das nicht für ihn wollte. Ja? Wenn ich mir sagen würde, also ab morgen werde ich Missionar in Südafrika. Dann ist das ja grundsätzlich nicht falsch. Aber ich weiß ganz genau, dass ich keinen Ruf Gottes habe, nach Südafrika zu gehen. Dann wäre das ein falscher Weg, ja? Und jetzt sagt sich Jakob, darf ich nach Ägypten? Man kann nicht sagen, grundsätzlich ist es falsch, nach Ägypten zu reisen. Bin froh, ich war ja auch schon in Ägypten. Aber Jakob war wirklich hier zögernd, nicht mehr der alte Jakob, der einfach tut, was er will. Dann erscheint Gott, geh hinunter. Ich erfülle meine Verheißungen an dich. Das ist so eindrücklich. Und jetzt, damit geht Jakob und die ganze Verwandtschaft nach Ägypten und dort werden die Nachkommen ein Volk in Ägypten. Sie werden versklavt, aber Gott beruft Mose und er wird berufen, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen. Und dann sollte das so geschehen. Nicht einfach, sie ziehen aus, sondern sie sollten lernen, ihr werdet erlöst aus der Sklaverei nur durch das Opfer. Der Pharao in Ägypten, der sich ja als ein Gott betrachtete, nicht wahr? Der Pharao war quasi ein Sonnengott. Und die Bibel erklärt ja, hinter den falschen Göttern der Nationen, da stecken Dämonen, da steckt Satan. Und so überrascht es uns nicht, dass der Pharao, der Sklavenherrscher von Ägypten, das war ein Bild von Satan. Und die Israeliten, seine Sklaven. In Ägypten. Also das ist ein eindrückliches Bild von dem, wie wir alle waren vor der Bekehrung. Wir waren Sklaven Satans. Und standen unter seinem Druck und mussten einfach sündigen und das tun, was er sagt. Aber Gott rief uns heraus aus dieser Sklaverei. Und auf welcher Basis wurde Israel hinausgeführt? Auf der Basis des Passa-Opfers, des Passalammes. 2. Mose 12. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Also zunächst mal wird die Zeitrechnung umgestellt. Es war der Monat Nisan oder Abib. Bei uns fällt das auf März, April. Und das Neujahr war von Anfang der Schöpfung immer der erste Tischri. Der erste Tischri, der fiel übrigens in der Schöpfung auf den sechsten Schöpfungstag. Ja? An diesem Neujahrstag wurde Adam erschaffen. Das heißt also, die Welt wurde erschaffen Ende Monat Elul. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Tag. Und dann kam der Neujahrstag, das war der erste Tischri. Und jetzt sagt Gott, dieser Monat soll jetzt der erste sein. Darum wird später in der Bibel der Monat Tischri nicht mehr genannt der erste Monat, sondern der siebte Monat. Das Neujahrsfest ab Anfang der Schöpfung ist weiter so im ersten Tischri im Herbst. Darum feiern die Juden Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, im Herbst, am 1.7. Das ist eigenartig, nicht wahr? Aber jetzt gibt es ein neues Neujahr, 1. Nissan, 1.1. Und am 15. Nissan, da sollten sie dann ausziehen, nachdem sie das Passa-Opfer gegessen hatten. Also eine neue Zeitrechnung. Und das ist so schön, wir haben Grund, Geburtstag zu feiern. Wir haben heute Morgen etwas gelesen von den Geburtstagsfeiern der sieben Söhne Hiobs. Ja? Die Zeugen Jehovas, diese Irrlehrer, die die Gottheit Jesu leugnen, seine ewige Gottheit, die sagen, man soll keinen Geburtstag feiern. Warum? Ja, weil an einem Geburtstag, da wurde Johannes der Täufer geköpft. Ja? Und an einem Geburtstag geschah auch dieses Unglück, an dem die 10 Kinder Hiobs umgekommen sind. Und dann war noch was am Geburtstag. Am Geburtstag des Pharao, da wurde der Bäcker gehängt. Ja? Also Geburtstag ist überall schlecht in der Bibel. So geht das natürlich nicht. Wenn etwas in einem schlechten Zusammenhang vorkommt, zum Beispiel Musikinstrumente werden zuerst erwähnt bei Jubal, 1. Mose 4, bei diesen abgefallenen Kainiten, dann kann man nicht sagen, Musikinstrumente sind grundsätzlich falsch und Musik ist eigentlich grundsätzlich weltlich, weil die das wirklich weltlich eingesetzt hatten, um die Lehre ohne Gott auszufüllen. Nein, wir sehen, wie später David die Musik zur Ehre Gottes gespielt hat. Natürlich hat er andere Musik gespielt als die Jubaliter. Aber eben, man kann nicht aus dem Missbrauch einfach eine Schlussfolgerung ziehen. So mir nichts, dir nichts. Und auch nicht aus falschem Geburtstag. Also wir müssen Geburtstag würdig feiern. Ja, ohne Erhängen und ohne Köpfen. Aber es ist etwas ganz Wichtiges. Am Geburtstag denke ich daran, dass Gott mich als Geschöpf gewollt hat. Ja, so wie das in Jesaja 43 steht. Also um das nächste Geburtstagsfest etwas zu vertiefen. Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in Vers 1 aber vorher steht, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Also, Gott hat Jakob gemacht. Wir gehören ihm, weil wir seine Geschöpfe sind. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und ein Gläubiger kann sagen, ich gehöre dem Herrn, weil er mich erlöst hat. Also wir gehören aus zwei Gründen Gott, weil er uns geschaffen hat und weil er uns erlöst hat. Und darum ist es so schön, wenn wir feiern können, Geburtstag feiern können, Gott hat mich erschaffen und darum gehöre ich ihm, schon grundsätzlich als Geschöpf. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich mich noch bekehrt, jetzt könnte ich die Bekehrung auch noch als zweiten Geburtstag feiern, denn er hat mich erlöst. Und so hat nun Israel zwei Neujahrstage. Im Tischri, das ist der Neujahr der Schöpfung. Und im Nissan, das ist das Neujahr der Erlösung. Und so können wir sagen, bei mir in meinem Leben hat ein neuer Kalender begonnen mit der Bekehrung. Also wir können zwei Zeitrechnungen haben und da gibt es manchmal Leute mit einem gewissen Alter, die sagen, ich bin ein Baby von 3 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich mich bekehrt. Ist doch schön, ja? Wenn man Baby und älterer Mann oder ältere Frau sein kann. Das sind die zwei Kalender. Und das wird hier im Zusammenhang mit dem Passa gezeigt. Israel wird erlöst. Jetzt beginnt eine ganz neue Zeit für ein erlöstes Volk, für erlöste Menschen. Und dann lese ich weiter, 1. Mose 12, Vers 2, Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. dieses Monats, da nehme ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste, an seinem Haus. Nach der Zahl der Seelen. Einen jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben. Ein männliches, einjährig. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Also, alle müssen ein Lamm nehmen. Und es konnte übrigens auch eine Ziege sein. Aber es wird gesagt in Vers 5, ein Lamm ohne Fehl. Und das weist hin, der Herr Jesus, der Erlöser, sollte jemand sein, der wirklich absolut sündlos ist. Und dann heißt es weiter, und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es schlachten zwischen den 2 Abenden. Am 10. Nisan mussten sie es in Verwahrung nehmen. Am 14. mussten sie es schlachten. Warum? Man muss sich das konkret, so plastisch vorstellen. Die Israeliten wussten, jetzt gehen wir dann aus Ägypten. Und jetzt müssen wir ein Lamm in das Haus hineinnehmen. Ja, muss man sich vorstellen. Also jetzt in die Wohnstube rein mit dem Lamm. 4 Tage bleibt es da, lebendig. Und die Kinder, die können damit spielen. Und die kriegen dieses Lamm so richtig lieb. Ja, diesen 4 Tagen. Und das sollte auch so sein. Das sollte eine emotionale Bindung an dieses Haustier entstehen. Aber es war klar, und dann am 14. muss man es schlachten. Das sollte auch wirklich einen Schmerz bedeuten. Dieses liebe Tier, das hat gar nichts Böses gemacht und jetzt muss es sterben. Ja, es gibt keine Erlösung, als nur, dass der geliebte Sohn Gottes stirbt am Kreuz, sonst können wir nicht errettet werden. Und schauen wir mal, der Herr Jesus kam an Palmsonntag, am 10. Nissan, nach Jerusalem. Ist er eingezogen nach Jerusalem. Am 10. nehme man das Lamm in Verwahrung. Und am 14. muss es geschlachtet werden. Am Donnerstag drauf kam die Schlachtung. Und am gleichen Abend, am 15., da wurde dann das Lamm gegessen und das fiel also zusammen dann mit der Kreuzigung des Herrn Jesus. Ja, am Donnerstag Nachmittag wurden die Passalämmer geschlachtet in den Evangelien und dann am gleichen Donnerstagabend, da begann nach jüdischer Zeitrechnung der 15. Nissan, auf den ganzen Freitag. Am Abend hat der Jesus noch mit den Jüngern das Passa gegessen und es ist der gleiche Kalendertag, am Freitag wurde er dann gekreuzigt. Ja, und so haben wir hier auch eine Parallele zu dem Herrn Jesus, der da am 10. nach Jerusalem kam. Am gleichen Tag, als man damals beim ersten Passa das Lamm in Verwahrung nahm. Das hat man später nicht mehr so gemacht. Also in Jerusalem hat man nicht mehr am 10. die Passalämmer in Verwahrung genommen. Das war nur beim ersten Passa so. Aber das Ereignis passt genau mit Palmsonntag zusammen. Und dann haben wir gesehen, es sollte geschlachtet werden zwischen den 2 Abenden. Wie ist das sonst übersetzt in anderen Übersetzungen? Ja, Schächten, aber wann? Zur Abendzeit. Ja, ist nicht schlecht, aber es steht zwischen den zwei Abenden. Ben Arbaim auf Hebräisch. Erev, das heißt Abend. Erev Tov, guten Abend. Aber Ben Arbaim zwischen den Abenden, das ist ein hebräischer Ausdruck, bedeutet die Zeit von 3 Uhr nachmittags bis 6 Uhr mit Sonnenuntergang im Frühjahr. Also von 3 bis 6, das ist die Zeit des Schlachtens. Um 3 Uhr nachmittags hat das Passa-Lämmer schlachten, damals in den Evangelien am Donnerstag, begonnen. Da wurden die ersten Lämmer um 3 Uhr geschlachtet. Und am nächsten Tag wurde Herr Jesus am Kreuz gekreuzigt und um 3 Uhr nachmittags starb er. Also das stimmt zeitlich genau überein zwischen den zwei Abenden ab 3 Uhr mit dem Sterben des Herrn Jesus dann an Karfreitag. Und dann weiter wird gesagt, Vers 7, sie sollen von dem Blut nehmen und es an die Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. So, und das wollen wir behandeln nach der Pause. Machen wir eine halbe Stunde Pause. Bevor ich weiterfahre, nur ein kleiner Hinweis auf das Buch von Hank Haycope, Die Opfer. Ich habe im Lauf von 45 Jahren viele Bücher gelesen, aber ich habe auch gemerkt, es müssten eigentlich nicht alle Bücher geschrieben worden sein. Und es gibt Bücher, von denen man sagen muss, die mussten unbedingt geschrieben werden. Und zu diesen Büchern gehört dieses Buch, Die Opfer. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als junger Mensch das gelesen habe. Das war einfach überwältigend, welche Welten und Einsichten in das Wort Gottes und eben auch in die Bedeutung des Opfers des Herrn Jesus hier geöffnet werden. Und man wird sehen, das Thema wird wieder auf eine ganz andere Art behandelt, als wie ich das jetzt gemacht habe. Und das ergänzt sich so gut. Übrigens, Hank Haycope, er ist ja schon vor Jahren heimgegangen und bei dem Herrn, aber ich hatte ihn früher noch gekannt. Und er war übrigens im Konzentrationslager als Holländer und hat also eine Lebensgeschichte hinter sich, die sehr, sehr eindrücklich ist. Und wenn man eben auch diesen Hintergrund weiß, ein Mann, der weiß, was Leiden im Leben bedeuten, dann hat das, was er sagt, irgendwie noch ein zusätzliches Gewicht. Jetzt fahren wir weiter. In 2. Mose 12 haben wir über das Passa-Opfer gelesen. Und ich habe bereits Vers 7 erwähnt. Das Blut musste an die Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen werden. Und Vers 13 erklärt, Gott sollte durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeborenen schlagen. Das heißt, alle hatten das Gericht Gottes verdient. Ägypter und Israeliten. Die Israeliten waren nicht besser. Aber wenn sie das Blut des Passalammes an die Türen strichen, dann konnten sie verschont werden. Und Gott sagt in 2. Mose 12, Vers 13, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Vorübergehen, hebräisch Passach. Und jetzt versteht man, warum Passa auf hebräisch Pessach heißt. Das schonende Vorübergehen heißt Pessach. Werde ich an euch vorübergehen, Passach, und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Sehen wir, wie hier das Blut in Verbindung mit dem Opfer betont wird. Das ist das Entscheidende. Und durch das Blut, aufgrund des Blutes, ist es möglich, dass Gottes Zorn, Gottes verdienter Zorn, nicht auf die, die es verdient haben, kommt. Weil das Lamm schon gestorben ist. Das ist wieder dieser Gedanke der Stellvertretung so eindrücklich vorgestellt. Und in den Versen davor wird betont, jeder musste von dem Lamm essen. Nicht nur ein bisschen davon schmecken. Von dem Lamm essen. Das heißt, jeder musste dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist die Basis. Und so geschieht auch eine Bekehrung. Nicht indem man ein bisschen mitmacht und ein bisschen glaubt, sondern indem man wirklich sagen kann, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Für jede Sünde in meinem Leben hat er das Gericht Gottes getragen. Und Gott konnte mich verschonen, weil er das Blut seines Sohnes angesehen hatte. Und übrigens, die drinnen waren, man muss sich ganz praktisch vorstellen, wie das war. Ich habe das vorhin auch erklärt, wie das war mit dem Lamm, 4 Tage zu Hause in der Wohnung. Und dann in dieser Nacht, da konnten einige dieser Erstgeborenen wirklich ins Schwitzen kommen. Und wenn es vielleicht doch nicht reicht, das mit dem Blut. Und der Vater sagt, sei beruhigt, Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und in einem anderen Haus war ein Erstgeborener, der sagte sich, wunderbar, das Blut ist an den Türpfosten, Gott wird vorübergehen. Welcher war sicherer? Beide genau gleich. Also es kommt gar nicht darauf an, wie viel Sorgen und wie viel Ängste man sich selber macht. Aber es war doch schöner, diese Erstgeborenen, die wirklich vertrauten, das reicht und ich muss keine Zweifel haben. Und so ist es auch, es gibt echte wiedergeborene Kinder Gottes, die immer wieder Angst bekommen und denken, reicht's oder vielleicht könnte ich dann doch mal wieder verloren gehen und so weiter. Und die leiden, aber man muss sagen, es wäre gar nicht nötig. Man muss einfach zur Ruhe kommen in dem Opfer des Herrn Jesus und wirklich sehen, das ehrt ihn. Wenn ich wirklich mein Vertrauen darauf setze, die Rettung hängt ab von dem, was er gemacht hat. Sie hängt ab von seinem Blut und nicht von dem, was in der Zukunft bei mir liegt und letztlich von meiner Leistung abhängt. Wir folgen dem Herrn nach, weil er alles für uns gegeben hat. Aber wir dürfen nichts mit dem Heil abhängig machen von dem, was unsere Treue anbetrifft. Das hat mit dem Lohn zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir müssen unser ganzes Vertrauen darauf setzen, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und dann in dieser selben Nacht zog das ganze Volk Israel aus, um in die Freiheit zu gehen. Und noch ein letzter Punkt von einem Opfer vor dem levitischen Opferdienst, vor dem Bund am Sinai, das war das Opfer, der Altar in Rephidim. 2. Mose 17, sie waren also schon draußen, aber dann kam Amalek, dieser hinterhältige Feind, der sich übrigens ganz besonders hermachte, wie wir aus 5. Mose wissen, über den Nachtrab. Also über die, die etwas schwächer waren unter dem Volk und weniger schnell gingen. Auf die ist er losgegangen. Das ist die Gemeinheit, ja? Die Bosheit des Feindes, der gerade sieht, wo unter dem Volk Gottes sind die Schwachen. Und auf die gehe ich los, ja? Aber Mose hat gebetet und Aaron und Hur haben seine Hände beim Beten unterstützt und so wurde schließlich Amalek geschlagen. Und 2. Mose 17, Vers 15. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen der Herr mein Panier. Und er sprach, denn die Hand ist am Throne Jahs. Krieg hat der Herr wie der Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Also der Sieg gegen den Feind liegt auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Da haben wir den Gedanken, dass eben durch das Opfer des Herrn Jesus Satan, wie Kolosser 2 uns das so eindrücklich beschreibt, völlig besiegt und völlig entwaffnet worden ist. Und dann wurde das Volk Israel an den Sinai gebracht. Gott hat den Bund geschlossen mit ihnen. Sie haben dreimal erklärt, ab Kapitel 19, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Das war jetzt ein zweiseitiger Bund. Im Gegensatz zum Bund mit Abraham. Der war einseitig, nicht wahr? Und das Volk hat so selbstsicher gesagt, alles, was der Herr gebietet, das wollen wir tun. Und sie haben nicht gesehen, wer sie sind. Sonst hätten sie gesagt, ja, wir möchten so gerne das tun, aber wir trauen uns selber nicht. Ja? Aber nein, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und noch bevor sie die Gesetzestafeln in der Hand hatten, der Bund war schon geschlossen, bevor sie die Gesetzestafeln in Händen hatten, hatten sie schon die ersten zwei Gebote gebrochen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst kein Götzenbild verehren. Das goldene Kalb. Und im Zusammenhang mit diesem Anfang, diesem traurigen Anfang, diese Selbstüberschätzung und dann dieser Fall, hat Gott Mose die Anweisungen gegeben zum Bau der Stiftshütte. 2. Mose 25, 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Da wird deutlich gemacht, Gott möchte Gemeinschaft haben mit einem erlösten Volk. Und er möchte in ihrer Mitte wohnen. Diese Gedanken haben wir bisher nur andeutungsweise gefunden, nicht wahr? Der Altar zwischen Bethel und Ai, dann Jakobs Altar in Bethel, diese Gedanken vom Haus Gottes und der Gemeinschaft. Oder wir haben das gesehen bei Jakob, der Schlachtopfer schlachtete auf dem Gebirge Gilead und die Verwandten haben mit davon gegessen. Da ist schon etwas sichtbar. Aber jetzt haben wir wirklich ein erlöstes Volk aus Ägypten erlöst. Und das soll jetzt ein Heiligtum bauen, um da mit Gott Gemeinschaft zu haben. Über 140 Mal wird die Stiftshütte genannt, das Zelt der Zusammenkunft. Luther hat übersetzt die Stiftshütte, aber wörtlich das Zelt der Zusammenkunft. Und das bedeutet, Gott möchte mit dem erlösten Volk zusammenkommen, Gemeinschaft pflegen. Und da sehen wir, wie hier der Gedanke der Gemeinde im Neuen Testament schon vorweggenommen wird. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und ab 2. Mose 25 bis Kapitel 40 wird ganz ausführlich die Stiftshütte beschrieben, wie dieser Ort des Zusammenkommens von Gott mit seinem Volk aussehen soll. Und da spielte natürlich im Vorhof der Altar eine ganz wichtige Rolle in Verbindung mit den Opfern. Ist es nicht schön? Das Volk hat nicht gesehen, wir sind von Natur unfähig, Gottes Gebote zu erfüllen. Sie dachten, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Aber schnell wurde deutlich, es gibt ein Problem. Es gibt wirklich das Problem der Sünde. Und das verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Und so hat Gott Vorbereitung gegeben für den Opferdienst, wo auch das Problem der Schuld immer wieder geordnet werden konnte, damit diese Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk Bestand haben konnte. Und ist es nicht eindrücklich? Für die Schöpfung, da hat Mose am Anfang zwei Kapitel gebraucht. Diese herrliche Schöpfung, dieses unermessliche Universum in zwei Kapiteln beschrieben. Aber wenn es geht um die Stiftshütte, ja, all die Kapitel von 2. Mose 25 bis 40, viel ausführlicher. Das zeigt uns also, was Gott noch wichtiger ist, was noch größer ist als die Schönheit der Natur. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die sagen, ich brauche keinen Gottesdienst, ich brauche keine Gemeinde, ich gehe in den Wald, da ist mir Gott nahe. Natürlich ist Gott überall, aber hat ein solcher verstanden, was das heißt, was es für Gott bedeutet, das Haus Gottes und die Gemeinschaft mit seinem Volk. Und zwar geht es da ganz zentral um das Opfer. Der Altar in der Stiftshütte. Und nun kommen wir zu 3. Mose 1.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Die Opfer des Alten Testaments und ihre Bedeutung im Licht des Neuen Testaments«, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.